Wir fahren heute weiter in unserer Serie zum Buch Josua. Und bevor wir da zum Kapitel 11 kommen, möchte ich noch einmal kurz uns erinnern, was wir im Kapitel 10 zusammen angeschaut haben. Wir haben dort gelesen, dass sich die fünf Königreiche aus Südkanaan verbündet haben, um gegen die Gibeoniter zu kämpfen. Die Gibeoniter haben sich im Kapitel vorher mit Josua und seinen Männern verbündet und werden jetzt eben angegriffen eigentlich von ihren Stammesbrüdern. Und die Gibeoniter senden Boten zum Josua und bitten ihn um Hilfe. Und wir haben letztes Mal angeschaut, wie der Josua und seine Männer die Nacht durchmarschiert sind, um den Gibeoniter um Hilfe zu kommen oder zu Hilfe zu eilen. Und es kommt also zu dieser Schlacht zwischen den verbündeten Königreich aus dem Süden und dem Josua und seinen Männern. Und wir haben gehört von dieser Bitte von Josua, die sehr ungewöhnlich ist, wo er gebetet hat, dass der Mond und die Sonne wird stehen bleiben, bis sie den Sieg eben ganz errungen haben. Und Gott tut das und lässt Sonne und Mond stehen. Er greift in die Naturgesetze ein und der Sieg war dann vollkommen gewesen. Und wir haben auch gelesen von diesem speziellen Ort, wo das Volk Israel immer wieder hergegangen ist, Gilgal. Und Gilgal haben wir gesehen, das heisst Abwälzen. Dort sind die Männer, die während dieser 40 Jahre Wüstenwanderung nicht beschnitten worden sind, beschnitten worden. Und Gott hat gesagt, da in Gilgal habe ich die Schuld von der Sklavenzeit von euch abgewälzt. Und wir haben gesehen, dass wir als Nachfolger von Jesus immer noch einen solchen Ort haben, wie die Israeliten Gilgal, so ist der Ort für uns Golgatha. Der Ort, wo Jesus unsere Schuld abgewälzt hat und wo wir immer wieder dürfen auch herkommen, um uns einfach neu auszurichten, um Vergebung zu empfangen und neu auch wieder dürfen eben Sieg erringen. Und so kommen wir jetzt zum Kapitel 12 und ich möchte da die ersten fünf Verse lesen. Da heißt es, als aber Jabin, der König von Hazor, nur schnell, Hazor war die Hauptstadt vom ganzen nördischen kanaanitischen Reich, als er das hörte, sandte er zu Jobab, dem König von Madon und zum König von Shimron und zum König von Aschaf und zu den Königen, die im Norden auf dem Gebirge und im Jordantal südlich von Kinneret und im Hügelland und auf den Hügeln von Dor am Meer wohnten, zu den Kanaaniten im Osten und Westen, den Amoriten, Hethiten, Perisiten und Jebusiten auf dem Gebirge, dazu den Hiviten am Fuße des Hermon im Lande Mizpe. Diese zogen aus mit ihrem ganzen Heer, ein großes Volk, so viel wie der Sand am Meer und sehr viele Rosse und Wagen. Alle diese Könige versammelten sich und kamen und lagerten sich gemeinsam am Wasser von Merom, um mit Israel zu kämpfen. Wir lesen hier praktisch eine Wiederholung von dem, was wir schon im Kapitel 10 gelesen haben. Wir lesen auch da wieder, dass sich das Nordreich verbündet hat, um gegen Israel zu kämpfen. Es gibt also für Josua und seine Männer keine Pause, keine Erholung, sondern noch eine grössere Herausforderung, die sie erwartet. Ich habe in einem Bibelkommentar gelesen, dass der Josephus, das ist ein jüdischer Historiker aus dem 1. Jahrhundert, er hat das verbündete Heer, das wir da jetzt davon gelesen haben, so geschätzt, dass das 300'000 Fußsoldaten waren, 10'000 Ritter und 20'000 Streitwagen. Es war also eine riesige Übermacht, wenn wir an die relativ überschaubare Armee von Josua denken. Und wir haben gelesen, dass sich die verbündet haben und man kann davon ausgehen, dass die da eben an dem Wasser vom Merom nachher vorgerückt sind, um durchs Jordantal gegen Gilgal vorzurücken, wo eben der Josua und seine Männer gelagert hat. Aber Wir werden das dann gerade weiter sehen. Der Joshua, er hat nicht passiv auf den Angriff gewartet, sondern er ist dem Heer entgegengemarschiert. Und zwar sind das ungefähr 5 Tagesmärsche entfernt gewesen, als er da gegen Norden gezogen ist. Und unterdessen oder unterwegs hat Gott zu ihm geredet. Und das lesen wir weiter im Vers 6. Da hat Gott gesagt: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie alle vor Israel dahingeben und sie erschlagen. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Fürchte dich nicht. Es ist erstaunlich, wie oft dass Gott die Worte zum Joshua gesagt hat. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Und wenn wir lesen, dass Gott das immer wieder gesagt hat, dann können wir auch davon ausgehen, dass es der Joshua offenbar gebraucht hat. Dass er Ermutigung gebraucht hat, obwohl er so viel schon erlebt hat mit Gott. Und ich habe gedacht, wir haben so viel auch von der älteren Generation in unserem Chor. Und ich bin sicher, wenn wir jeden von euch jetzt würde fragen, brauchst du denn noch Ermutigung in deinem Glaubensleben? Oder hast du nicht schon genug erlebt mit Gott, dass du gar keine Zweifel mehr hast? Ich bin mir sicher, jedes von euch würde sagen, obwohl ich schon so viel mit Gott erlebt habe, brauche ich immer wieder Ermutigung. Ist es nicht so? Zumindest mir geht es so, dass wir immer wieder Ermutigung brauchen für unseren Glauben. Und wir sind in diesem Zusammenhang, und da möchte ich eine Klammer auftun, einen anderen Mann in den Sinn kommen, der uns die Bibel davon erzählt, der auch ganz fest Gottes Ermutigung gebraucht hat. Und zwar ist es der Elia. Wir alle kennen die Geschichte, glaube ich, sehr gut. Wir lesen sie im 1. König 19, wo der Elia da mit der Überzahl von Balspriester, 450 Balspriester auf dem Berg Karmel war. Und er hat sie herausgefordert. Und Gott hat sich so mächtig erwiesen, hat das Feuer geschickt. Und all die Stiere sind verbrannt. Und kurz darauf runter, obwohl Gott sich so mächtig erwiesen hat, hat er Elia Todesangst. Und er flüchtet, wo eine Frau, die Isabel, gesagt hat, du wirst morgen um diese Tageszeit nicht mehr leben. Und wir lesen von dem Elia, der nicht über alle Zweifel erhoben war, sondern der flüchtet in die Wüste und sagt, lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und wir lesen auch dort, wie Gott der Elia ermutigt hat. Nicht da wie der Joshua durch Wort, sondern er hat ihm einen Engel geschickt. Und der Engel hat ihn berührt und er hat ihm Brot gebacken. Und er hat ihm einen neuen Auftrag gegeben. Und da möchte ich einfach kurz innehalten und das uns einfach zusprechen. Wenn heute Abend Menschen auch unter uns entmutigt sind, dass wir einfach an Joshua denken und an Elia denken und uns sagen, Männer, die so viel erlebt haben mit Gott, sie haben immer wieder Ermutigung gebraucht. Und Gott möchte uns ermutigen durch sein Wort. Er hat uns so viele Zusagen gegeben. Durch das Gebet, wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm. Durch die Schöpfung, wenn wir seine Erhabenheit sehen. Durch vielleicht ganz konkrete Versorgung. Durch Heilung. Und ich möchte einen Aspekt noch ganz fest unterstreichen. Er möchte uns ermutigen durch einander. Wir sollen einander ermutigen. Gott hat uns einander geschenkt, dass wir uns auch ermutigen. Das ist ein Auftrag, den wir haben als Gemeinde. Und da möchte ich einen Vers uns vorlesen, wo wir in diesem Zusammenhang auch gross geworden ist. Oder einfach mich angesprochen hat, was heisst in den Sprüchen 12,25, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Und ich lese später im Sprüch 25, ein Wort, geredet zur rechten Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Ein freundliches Wort, ein Wort zur richtigen Zeit, das können wir alle. Und wir alle können einander ermutigen. Wir können einander zusprechen, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Wir können einander zusprechen, dass wir für jemanden beten, für eine Situation. und dass wir einfach gemeinsam auch wieder vorwärts gehen können. Und damit möchte ich die Klammer schließen und wieder zurückkommen zu unserem Text zum Josua. Ich lese weiter die Verse 7 und 8. Da heißt es, da kamen Josua und das ganze Kriegsvolk mit ihm plötzlich über sie am Wasser von Merom und überfielen sie. Und der Herr gab sie in die Hände Israels und sie schlugen sie und jagten ihnen nach bis Sidon, der großen Stadt, und bis Misrephot-Maim und bis an die Ebene von Mizpe im Osten und erschlugen sie, bis niemand mehr unter ihnen übrig blieb. Ich weiß nicht, was so ein Text in euch bewirkt. In mir sind es wie zwei verschiedene Aspekte. Einerseits staune ich so über Gott, der jetzt dem Josua wieder einen Sieg schenkt, über die grosse Übermacht von diesen nördlichen Königreich. Und auf die andere Seite merke ich ganz fest, dass wie auch etwas in mir wieder strebt, ehrlich in diesen 11 Kapiteln, die wir bis jetzt angeschaut haben, was immer wieder auch so um Töten geht, um dass niemand mehr übrig geblieben ist. Und in der Vorbereitung für heute habe ich mir wirklich auch Zeit genommen, um dieser Frage wie auch nachzugehen und zu sagen, wie können wir das auch wie in Einklang bringen, dass so viel auch getötet wird in diesem Buch Josua. Mir ist nicht zuletzt auch das Gebot in Sinn gekommen, das 6. Gebot von Gott, was heisst, du sollst nicht töten. Ist das nicht ein Widerspruch? Ich habe eine Bibelstunde online nachher geschaut zu dem Josua 11. Und der Bibelausleger hat etwas Interessantes gesagt. Und zwar hat er gesagt, wenn wir die hebräische Tora anschauen und den Urtext, dann heisst das Verb, das mit töten übersetzt wird, Ratza. Das sagt mir natürlich nichts, ich kann nicht Hebräisch. Aber er hat... Steph, kannst du mir ein bisschen Wasser geben? Danke. Pardon, aber das ist doch ein bisschen angenehmer für euch zum Hören. Und das Wort Ratza, das müsste eigentlich übersetzt werden mit Morden. Es meint illegitimes oder verbrecherisches Töten. Also wenn wir die 10 Gebote wirklich im Urtext anschauen, dann heisst es eigentlich nicht, du sollst nicht töten, sondern es heisst, du sollst nicht morden. Du sollst nicht illegitim, du sollst nicht verbrecherisch töten. Und damit möchte ich nicht sagen, dass für mich plötzlich alles Sinn macht, auch die Schlachten oder auch der Auftrag von Gott, ganze Völker auszulöschen. Aber die Erkenntnis von dem Wort Ratza hat mir geholfen, zu merken, Gott widerspricht sich nicht. Er ordnet nicht etwas an, was er eigentlich verboten hat. Und als wir in der Ausbildung waren, als Helsermeer-Offizier, hat unser Homiletiklehrer, das ist der Lehrer, der uns Predigtlehre unterrichtet hat, er hat immer wieder gesagt, die Bibel legt die Bibel aus. Also die Bibel widerspricht sich nicht, auch wenn es manchmal wie ein Widerspruch scheint, aber es sind manchmal genau eben so Übersetzungsfehler oder Sachen, die wir nicht wissen. Aber die Bibel legt die Bibel aus. Und so konnte ich auch vielleicht das etwas besser einordnen, obwohl manchmal schlucke ich immer noch leer, wenn ich von eben auch so Sieg rede und von Menschen, die eben besiegt worden sind, bis niemand mehr übrig geblieben ist. Wir kommen noch einmal zurück zum Text und ich möchte den Vers 9 noch lesen. Da heißt, da tat Josua mit ihnen, wie der Herr ihm gesagt hatte, und lähmte ihre Rosse und verbrannte ihre Wagen. Noch einmal, wie können wir den Befehl von Gott verstehen, dass Josua all die Wagen verbrennen soll und all die Rosse lähmen soll, indem man ihnen die Fusssehnen durchgetrennt hat? Ich bin auch da zu Bibelkommentar gegangen und habe zwei Erklärungen gefunden, die ich euch heute möchte weitergeben möchte. Eine Erklärung ist, die Kanaaniter, die haben Ross für ihren Götzendienst gebraucht. Und offenbar war das eine Gefahr, dass der Josua und das Volk Israel die Ross später als einen Götzenkult haben könnten. Und es ist nämlich wirklich auch so passiert. Das war mir gar nicht bewusst gewesen. Aber später im 2. Könige 23 lesen wir, dass Juda, also nach der Trennung vom Nordreich und Südreich, dass ganz Juda in den Götzenkult verfallen ist und angefangen hat, Rösser anzubeten. Und wir lesen im 2. König 23, wie der Josia nachher Reformen gebracht hat und gesagt hat, wir wollen alles jetzt da reinigen, was nicht im Willen von Gott ist. Und etwas, was er gemacht hat, ist, dass er die Pferdestatuen alle umgeworfen hat und dass er die Wege hat verbrennen lassen. Also offenbar war da wirklich eine Gefahr und Gott wollte, dass die Ross und die Wege kein Fallstrick werden für das Volk Israel. Eine zweite Erklärung habe ich gefunden im 5. Mose 17. Und dort gibt nämlich Gott ganz klare Anweisungen und er sagt zum König von Israel, dass er kein Ross und keine Wege kaufen soll. Sie sollen kein Reiterheer aufbauen. Das war ein Gebot, das das Volk Israel hatte. Offenbar hat jetzt da die Gefahr bestanden, dass der Josua vielleicht die Ross und die Wege nimmt und sagt, ja, die könnten wir ja jetzt in unser Arsenal aufnehmen und wir könnten ja neue Kriegsstrategien entwickeln mit diesen Ross und Wegen. Aber Gott hat andere Pläne für Israel. Und ich möchte auch da noch einmal kurz eine Klammer auftun und möchte auch noch einmal von einem anderen Mann erzählen, der so um Ross und Wege gegangen ist im Alten Testament, und zwar ist es der Elisa. Es ist vielleicht nicht so eine bekannte Geschichte, aber ich möchte euch sehr ermutigen, die Geschichte mal zu lesen, im 2. König 6. Und zwar lesen wir dort vom König von Israel, und er ist angegriffen worden vom aramäischen Heer, und der Elisa war bei ihm in Dotham und sie hat gesehen, wie da die Ross und die Wege angerückt sind. Und der Elisa war mit seinem Diener da auf dem Balkon und hat das gesehen, und der Diener sagt zum Elisa, was sollen wir tun? Und der Elisa sagt die kraftvollen Worte. Er sagt, die auf unserer Seite sind stärker als die auf ihrer Seite sind. Und dann sagt er, ich bete Gott, dass du die Augen auftust von meinem Diener. Und Gott hat die Augen auftan von diesem Diener. Und wer weiß, was der Diener gesehen hat? Ja, es ist in dem. Ja, das war jetzt nicht in diesem Zusammenhang. Es waren feurige Ross und feurige Wege. Das ganze Hügelland war voll mit diesen feurigen Ross und feurigen Wegen. Genau, und das ist mir so vorgekommen, als ich das gelesen habe. Ich dachte, Gott hat seine eigenen Ross und seine eigenen Wege. Es sind Wege und Ross aus Feuer. Und wenn sie nötig sind, dann kann er uns die schicken. Und mir ist auch einfach so neu bewusst worden, dass menschliche Strategien, menschliche Kräfte, auch Gaben, die wir haben, das hat alles ihre Berechtigung. Aber wenn wir geistliche Schlachten kämpfen, dann sind schlussendlich nicht Ross und Wege, sondern das ist wirklich die Kraft von Gott und seine Armee, die eben gegenwärtig ist. Und ich möchte, bevor ich die Klammer wieder zutue, möchte ich uns den Psalm 20, Vers 8 vorlesen, wo das auch noch einmal zum Ausdruck kommt. Was heisst, das ist übrigens ein Psalm vom König David, er hat gesagt, manche Völker schwören auf gepanzerte Kriegswagen und auf die Kampfkraft ihrer Reiterheere. Wir aber vertrauen auf die Kraft des Herrn, unseres Gottes. Ja, das möchten wir doch tun. Ich möchte noch ein letztes Mal zurückkommen zum Josua Und wir möchten noch die drei Verse 16, 17 und 18 lesen. Da heißt es: So nahm Josua dieses ganze Land ein. Das Gebirge und alles, was im Süden liegt, und das ganze Land Goschen und das Hügelland und das Jordantal und das Gebirge Israel. Er kämpfte aber eine lange Zeit mit diesen Königen. Wenn wir all die Kapitel jetzt noch einmal lesen, dann haben wir vielleicht den Eindruck, seit der Überquerung vom Jordan, dass das Volk Israel das Land sehr, sehr in kurzer Zeit eingenommen hat. Aber es ist so, dass das 7 Jahre gedauert hat, wenn wir die Jahreszahlen ausrechnen. Es hat 7 Jahre gedauert, obwohl die Verheißung ganz klar da war. Aber jetzt bis zu diesem Punkt hat es 7 Jahre gedauert, bis der Frieden eingekehrt ist und bis sie das Land eingenommen haben. Und da möchte ich einen letzten Gedanken weitergeben zu unserem geistlichen Leben. Unser Glaubensleben, unser Unterwegssein mit Jesus ist kein Sprint, sondern es ist ein Langzeitlauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest ich habe manchmal den Eindruck, dass Veränderungen rasch kommen sollten. Dass Sieg doch irgendwie schnell kommen sollte. Dass wir Gebetserhörungen relativ schnell auch sehen sollten, dass die in Erfüllung gehen. Aber gerade auch der Text da, der lehrt uns oder erinnert uns daran, dass es eben oft ein Marathon ist, wenn wir unterwegs sind mit Jesus. Und das soll uns auch ermutigen. Vielleicht auch gerade dort, wo wir uns so fest Veränderung wünschen, vielleicht auch in Bereichen von unserem Leben, wo wir herausgefordert sind, wo wir vielleicht auch Versuchung immer wieder erleben und denken, jetzt sollte ich es doch überwunden haben. Oder vielleicht, dass wir schon so lange beten für jemanden in unserem Umfeld, dass er oder sie Jesus kennenlernt und wir sehen einfach keine Veränderung. Dass wir einfach da uns das wirklich immer wieder bewusst werden und uns auch ermutigen in dem, dass wir dürfen ausdauernd sein, dass wir dranbleiben und dass die Verheißung zu dem richtigen Zeitpunkt wird in Erfüllung gehen. Und darum also noch einmal, bleiben wir dran. Es hat 7 Jahre gedauert, bis die Verheißung in Erfüllung gegangen ist, dass sie das Land werden einnehmen. Und wenn es bei uns auch 7 Jahre dauert oder sogar noch länger, bleiben wir dran. Und mögen wir einfach auch immer wieder Gott erleben da drinnen, wie er uns verändert, wie er uns auch braucht als Ermutigung füreinander und dass wir einfach auch da dürfen Sieg erleben in unserem persönlichen Leben, aber auch als Chor. Amen. Amen. Ich möchte einfach noch bitten, dass als Abschluss von dieser Predigt jemand noch mit uns beten, bevor der Steve noch weitermacht.